Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit Katrin Kühn und einem Dreischlag rund um die Krise, die für alle Menschen weltweit massive Folgen hat. Der Klimawandel. Welchen Anteil hat er an der Hitzewelle in Indien? Wie geht es den europäischen Fischen? Und wie sieht es aus mit dem Traum von grünem, klimaneutralem Zement? Den Auftakt aber macht das Thema Impfen gegen Covid-19, und zwar bei Kindern.
Wir haben Gott sei Dank ein sehr günstiges Nebenwirkungsprofil und einen guten Schutz. Also ich schließe mich hier der Empfehlung der STIKO uneingeschränkt an.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zur Entscheidung der Ständigen Impfkommission für 5- bis 11-Jährige. Seit heute Vormittag gilt, Ihnen allen wird eine Impfung empfohlen, also eine Dosis BioNTech oder möglich ist auch Moderna. Bisher war es ja so, dass es nur eine Empfehlung für Kinder mit Vorerkrankungen gab oder wo es Menschen mit besonderem Risiko im Haushalt gibt. Da sind es 2 Dosen. Meine Kollegin Christine Westerhaus verfolgt das Thema seit langem. Christine, warum jetzt eine Impfempfehlung für alle Kinder auch? Vor allem, warum nur eine Dosis da und nicht 2? Ist das, weil sich schon so viele Kinder angesteckt haben inzwischen?
Ja, genau. Es hieß, es hätten sich schon so viele Kinder, hätten die Infektion durchgemacht, dass man einfach davon ausgehen müsse, dass 90% oder sogar an die 100% aller Kinder in dieser Altersgruppe einen gewissen Immunschutz haben. Und deshalb hat die STIKO entschieden, dass es ausreicht, Kinder nur einmal zu impfen. Am besten frühestens 3 Monate nach einer durchgemachten Infektion.
Warum denn jetzt diese Änderung? Gab es da neue Zahlen?
Nein, also es gab jetzt nicht die eine Studie, auf deren Ergebnis alle gewartet haben. Doch es gibt inzwischen Erfahrungen aus den USA. Dort sind ja inzwischen 10 Millionen Kinder in dieser Altersgruppe geimpft worden. Und auch aus Deutschland, wo etwa 1 Million Kinder geimpft wurden. Und diese Daten, die wurden jetzt für die Empfehlung ausgewertet. Und die aktualisierte Empfehlung, die ist auch als Vorbereitung auf den Herbst gedacht. Also Eltern sollen einfach frühzeitig eine Handlungsempfehlung bekommen, damit sie ihre Kinder impfen lassen können, bevor es dann möglicherweise im Herbst eine neue Welle gibt.
Aber macht das denn überhaupt noch Sinn, jetzt bei Omikron mit dem alten Impfstoff zu impfen? Der wurde ja gegen die früheren Varianten des Virus entwickelt.
Ja, aus Studien weiß man, eine solche Impfung plus durchgemachter Infektion, die bietet schon einen sehr guten Schutz vor einem schweren Verlauf. Und es gibt viele Daten, die zeigen, diese hybride Immunität, wie man das nennt, die schützt offenbar sogar besser als eine doppelte Impfung. Und erste Daten zeigen, dass das eben auch bei Kindern der Fall ist.
Dann kommt jetzt ein ganz wichtiges Stichwort, Risikoabwägung. Wie sieht es denn da aus? Das ist ja immer die Frage bei Impfempfehlungen. Überwiegt der Nutzen der Impfung dem Risiko möglicher Nebenwirkungen?
Ja, und diese Abwägung, die ist eben bei kleinen Kindern sehr, sehr schwierig, weil sie auch wirklich nur sehr, sehr selten schwer erkranken. Ich habe mit Jörg Dötsch darüber gesprochen. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und auch Mitglied im Corona-Expertenrat. Und er sagt, die Studienlage, die sei jetzt nicht perfekt, unter anderem, weil die Daten ja hauptsächlich aus den USA stammen. Und dort sind die Voraussetzungen einfach eben andere, weil mehr Kinder Vorerkrankungen haben und weil das Gesundheitssystem ein anderes sei. Aber die STIKO, die habe wirklich jetzt alle verfügbaren Studiendaten sorgfältig geprüft und sie habe sich auch wirklich sehr lange Zeit gelassen mit der Entscheidung, um eben auch weitere Daten zu sammeln. Beispiel Myokarditis, also diese Herzmuskelentzündung, die ja etwas gehäuft im Zusammenhang mit einer Impfung aufgetreten ist, gerade bei jungen Männern. Und diese Komplikation, die kam in der Gruppe der 5- bis 11-Jährigen nicht gehäuft vor. Also insgesamt sei die Empfehlung der STIKO, Kinder einmal zu impfen, wirklich gut überlegt und eine weise Entscheidung, sagt Jörg Dötsch. Und das sieht auch der Impfexperte Leif-Erik Sander von der Berliner Charité so. Man habe hier einfach verschiedene Standpunkte vereint und sei insgesamt zu einer vernünftigen Entscheidung gekommen.
Verschiedene Standpunkte, das klingt so, als ob das wirklich eine längere Diskussion war, auch in der STIKO.
Ja, es ist auch durchgesickert, dass die STIKO-Mitglieder wirklich recht lange diskutiert haben, bis sie zu einer Entscheidung gekommen sind, die dann allerdings einstimmig war. Also es sieht so aus, als wäre die Empfehlung ein Kompromiss gewesen, weil dieses Risiko für eine Herzmuskelentzündung ja einfach mit jeder weiteren Impfung zunimmt. Und bekannt gegeben wurde jetzt das alles auf einer Pressemitteilung. Also es gab jetzt keine öffentliche Pressekonferenz, wo man dann vielleicht auf Fragen auch nochmal hätte reagieren können. Ob das jetzt so richtig ist, darüber lässt sich vielleicht auch diskutieren. Denn das ist einfach was wir aus dem vergangenen Herbst gelernt haben. Durch Offenheit lässt sich wirklich viel mehr Vertrauen schaffen. Und Jörg Dötsch hat auch noch einen anderen Appell gesagt. Er hat etwas zum Umgang miteinander gesagt, was wirklich sehr wichtig ist.
Ich glaube, das, was ganz wichtig ist für den Herbst, dass wir nicht wieder so so stark polarisiert in diesen Herbst gehen und sagen, diejenigen, die nicht geimpft haben, sind ganz schrecklich oder diejenigen, die für die Impfung sich aussprechen, sind ganz besonders schlimm. Das darf einfach nicht mehr passieren. Da haben wir Fehler gemacht.
Corona-Impfung und Kinder. Ab jetzt gilt eine Dosis, wird für alle 5- bis 11-Jährigen empfohlen, eine zweite in Risikosituationen. Christine Westerhaus, vielen Dank für die Einordnung. Und so wie Jörg Dötsch hat es vorhin übrigens noch jemand formuliert.
Ich hoffe, dass die Impfung also gut angenommen wird, aber hier darf kein Druck ausgeübt werden.
Vielleicht nennen wir das ein Versprechen des Bundesgesundheitsministers. Und wer sich jetzt fragt, wie sieht es denn aus bei kleineren Kindern unter 5? Da gibt es nach wie vor keinen Impfstoff. BioNTech hat aber angekündigt, wohl kommende Woche in der EU eine Zulassung zu beantragen. So, weg von STIKO, Regierung und RKI nach Brüssel zum jährlichen Bericht zur gemeinsamen europäischen Fischereipolitik, verknüpft mit einer Konferenz des französischen Meeres- und Fischereiforschungsinstituts IFREMER wegen der französischen Ratspräsidentschaft. Wie also geht es den Fischen, auch mit Blick auf den Klimawandel, die Erwärmung? Thomas Schröder hat sich alles angehört.
Eine einfache Frage mit einer gar nicht so einfachen Antwort. Der über 100 Seiten lange Report ist gefüllt mit vielen Graphen und Daten, die zu über 150 Fischbeständen erfasst wurden. Was sagt der Bericht uns? Zunächst einmal sagt er uns etwas Positives, nämlich dass sich die Situation verbessert. Es gibt größere Fischbestände und der Fischereidruck nimmt ab. Clara Ulrich vom Forschungsinstitut IFREMER führt das Beispiel des Nordatlantiks an. Seit 2003 ist die Biomasse hier um 40% gestiegen. Und während im vorangegangenen Jahr noch 43% der Bestände als überfischt galten, waren es im aktuellen Report für das Pandemiejahr 2020 nur noch 28%. Doch der Nordatlantik ist unter den europäischen Meeren eher der Musterschüler. Im Mittelmeer etwa ist der Fischereidruck immer noch doppelt so hoch, wie er in einem nachhaltigen Szenario sein sollte. Und dann gibt es da noch ein anderes Problem.
Unsere Nachrichten im Hinblick auf den Klimawandel sind leider eher schlecht. Im schlimmsten Fall wird die Gesamtmenge an Tieren im Meer bis zum Jahr 2100 im weltweiten Durchschnitt um 20% zurückgehen, in einigen Gebieten wie den Tropen sogar um bis zu 40%.
Didier Gasquel, Direktor des Instituts Agro im französischen Rennes, zeigt eine Weltkarte, auf der viele Meere in ein dunkles Rosa gefärbt sind. Auch die europäischen. Hier, so die Prognosen, wird die Biomasse der Meerestiere mit voranschreitendem Klimawandel besonders stark abnehmen. Einigen Fischen wird es zu warm, zu sauer, zu sauerstoffarm werden. Anderen wird die Nahrung fehlen. Und wieder andere werden einfach nicht mehr so gut wachsen, warnt Gasquel.
Eines der extremsten Beispiele ist die Mittelmeersardine. Die durchschnittliche Größe der ausgewachsenen Fische ist von 15 cm auf 11 cm gesunken und das Durchschnittsgewicht pro Sardine von 30 Gramm auf 10 Gramm. Dasselbe Phänomen ist auch beim Hering zu beobachten.
Auch beim zusammengebrochenen Heringsbestand in der Ostsee nimmt man an, dass die Larven durch den Klimawandel den richtigen Zeitpunkt zum Schlüpfen verpassen. Wie stark die extremen Rückgänge hier und beim Dorsch auf den Klimawandel und wie stark sie auf die vorangegangene Überfischung zurückzuführen sind, wird aktuell vor allem unter deutschen Wissenschaftlern kontrovers diskutiert. In Brüssel dagegen war heute von den Forschern vor allem eine Forderung immer wieder zu hören. Fischereiforschung, Fischereipolitik müsse ganzheitlicher werden. Das bedeutet, Fischer in die Datenerhebung und auch in die Debatte um Regulierung stärker mit einbeziehen und das ganze Ökosystem von ozeanografischen Grunddaten bis zum Nahrungsnetz in den Analysen berücksichtigen. Das wäre im Hinblick auf eine bessere Akzeptanz der europäischen Fischereipolitik wichtig, aber vor allem auch mit Blick auf den Klimawandel.
Tatsächlich haben wir weltweit bereits jetzt 5% der Biomasse in den Meeren verloren, würde ich sagen. Unter sonst gleichen Bedingungen erwarten wir bis zum Jahr 2040 einen weiteren Rückgang von mindestens 10%. Danach hängt alles davon ab, ob das Pariser Klimaabkommen eingehalten wird.
Thomas Schröder zu guten Nachrichten, aber noch mehr schlechten beim Thema Fischbestände in Europa. Und damit Klimathema Nummer 2 in dieser Sendung. Es war der heißeste März der Aufzeichnung in Indien. Viele neue regionale Temperaturrekorde in Pakistan. Eine Hitzewelle, die erstaunlich früh im Jahr begann und noch immer anhält. Das wissen wir schon. Und auch, dass es ein Wetterextrem ist, das mit der Erderwärmung zusammenhängt. Aber wie stark? Das haben Klimaforscher jetzt in ersten Ad-hoc-Analysen ausgerechnet. Volker Mrazek hat auf die Zahlen geschaut und auch auf die Ernüchterung der Wissenschaftler.
Ja, die globale Erwärmung ist auch diesmal ein entscheidender Antreiber. Die Analyse des Weltwetterattributionsprojektes bestätigt das einmal mehr. Durch den Vergleich mit einer simulierten Computerwelt ohne Treibhausgase und Klimawandel. Wie viele Extremereignisse und solche Studien braucht es noch, um zu begreifen, wie gefährlich die globale Erwärmung schon heute ist? Krishna Ashutarao ist Professor für Atmosphärenwissenschaften am Indischen Institut für Technologie und hat die Daten mit ausgewertet.
Human-induced climate change has
Durch den vom Menschen verursachten Klimawandel ist eine solche Hitzewelle heute 30 Mal wahrscheinlicher als in vorindustrieller Zeit. Der britische Wetterdienst hat dieser Tage eine eigene Ad-hoc-Analyse veröffentlicht. Demnach ist eine Hitzewelle wie jetzt in Indien und Pakistan sogar 100 Mal wahrscheinlicher geworden infolge der globalen Erwärmung. Diese Studie sei allerdings räumlich und zeitlich nicht deckungsgleich mit ihrer eigenen Auswertung im Attributionsprojekt, sagt Friederike Otto, Klimaforscherin am Imperial College in London.
Unsere Ergebnisse sind sicher als konservative Schätzung anzusehen. Damit berücksichtigen wir gewisse Unsicherheiten bei der statistischen Auswertung der Daten, die uns vorlagen. Die Wahrheit über den Beitrag des Klimawandels zu der Hitzewelle liegt wohl irgendwo zwischen den beiden Schätzungen.
Eine weitere Zahl aus der Analyse: Mit Klimawandel war und ist die Hitzewelle im Süden Asiens mutmaßlich 1 Grad Celsius heißer als ohne. Das klingt nicht nach besonders viel, aber
für diese Weltregion ist 1 Grad mehr im Tagesmittel eine enorme Zunahme. Denn je näher man dem Äquator kommt, desto geringer sind natürliche Temperatur- und Wetterschwankungen. Wenn man diesen Bereich um 1 Grad überschreitet, hat das gravierende Folgen für Gesellschaft und Ökosysteme, denn daran sind sie nicht gewöhnt.
Bei einer globalen Erwärmung von 2 Grad Celsius wird es noch schlimmer kommen. Dann könnte eine Hitzewelle wie die derzeitige noch einmal um 1,5 Grad heißer ausfallen, heißt es in der Analyse. Und manche Landstriche in Indien und Pakistan sogar unbewohnbar werden. Diesmal sind Luftfeuchtigkeit und Hitzestress in der Region zum Glück nicht so hoch, da gleichzeitig extreme Trockenheit herrscht. Doch Hitze und Dürre gefährden den so wichtigen Weizenanbau. In einigen Bundesstaaten Indiens wird in diesem Jahr mit Ernteverlusten von bis zu 35% gerechnet.
Mit Folgen dann auch weltweit bei den gleichzeitigen Einbrüchen durch den Ukraine-Krieg. Eine Tonne Weizen kostet auf dem Weltmarkt aktuell rund 428 Euro im Vergleich zu deutlich unter 300 noch im Februar.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Im Kampf gegen den Klimawandel geht es nicht nur darum, wie wir unsere Energie bereitstellen und wie wir uns fortbewegen. Einen großen Beitrag muss zum Beispiel auch die Baubranche leisten. Wir haben schon öfter darüber berichtet, denn Beton bzw. der darin enthaltene Zement trägt weltweit zu 7-8% des CO2-Ausstoßes bei. Wie wäre es also mit grünem, also klimaneutralem Zement? Die Idee gibt es schon seit langem. Erster Bericht in Forschung aktuell hier vor 13 Jahren. Was ist daraus geworden? Helmut Nordwig hat nachgefragt.
Im Jahr 2009 war die Idee revolutionär, einen Zement zu entwickeln, bei dessen Herstellung kein CO2 entsteht. Im Gegenteil, das Treibhausgas sollte sogar in den Zement eingebaut werden. Das war das Konzept der kalifornischen Firma Calera, deren Gründer Brent Constance damals im Deutschlandfunk sagte:
Ich habe Calera gegründet, um den Kohlendioxidausstoß der Zementindustrie zu verringern, die weltweit die drittgrößte Quelle anthropogener CO2-Emissionen ist. Unser Verfahren erlaubt es, jedes Jahr 10-mal mehr CO2 zu speichern, als die Reduktionsziele des Kyoto-Protokolls vorschreiben.
About as much CO2 as the Kyoto Protocol times 10.
Große Worte. Dabei ist das Verfahren auf dem Papier sehr einfach. CO2, das zum Beispiel als Abgas von Kohlekraftwerken entsteht, wird in Meerwasser eingeleitet. Darin ist viel Magnesium gelöst. Es fällt mit dem Kohlendioxid zu einem Schlamm aus Magnesiumcarbonat und Hydrogencarbonat aus. Er wird getrocknet und in ihm ist dann das Treibhausgas gebunden, erklärt Frank Winnefeld von der Schweizer Materialforschungsanstalt EMPA.
Ich erhalte dann die Magnesiumcarbonate, die wird man teilweise brennen, dass wieder ein Teil des CO2 herausgeht und dann hat man ein Gemisch von Magnesiumcarbonat, Magnesiumoxid und wenn man das mit Wasser anmischt, dann erhärtet das. Also es wird nicht dem herkömmlichen Zement beigemischt, sondern es ist als solches ein Zement anderer Zusammensetzung.
Frank Winnefeld hat mit der kalifornischen Firma Calera nichts zu tun. Aber auch er untersucht Magnesiumcarbonate als klimafreundlicheren Zementersatz. In seinem Fall ist jedoch nicht Meerwasser das Ausgangsmaterial, sondern das magnesiumhaltige Mineral Olivin.
Wir studieren im Moment sehr genau, was passiert, wenn dieser Zement mit Wasser reagiert, welche Festigkeiten sich dann bilden und auch welche Dauerhaftigkeitseigenschaften erzielt werden. Im Moment ist es so, dass wir noch nicht ganz die Eigenschaften des herkömmlichen Betons erreichen.
Es wird noch Jahre dauern bis zu einer möglichen Anwendung am Bau. Dazu kommt, wie so oft bei alternativen Materialien, der wirtschaftliche Erfolg ist ungewiss, denn sie sind nicht zum gleichen Preis zu haben wie die bewährten. Anders ist das beim Ansatz der kanadischen Firma Carbon Cure. Sie bläst Kohlendioxid direkt über frisch gegossenen Beton. In diesem Stadium kann er nämlich eine kleine Menge CO2 aufnehmen und als Mineral einbauen. Das beschleunigt das Abbinden des Zements, das sonst bis zu 28 Tage dauert. Außerdem wird das Treibhausgas im Beton gebunden. Auch da experimentieren die Fachleute aber noch.
Unser Material ist eine Alternative. Was Carbon Cure und die anderen Firmen machen, ist eine andere Alternative. Es gibt noch einige weitere vielversprechende Materialien. Und ich denke, in der Summe können diese Materialien es schaffen, den CO2-Ausstoß des Betons zu senken.
Weil der weltweit 7-8% der globalen CO2-Emissionen ausmacht, ist Beton ein bedeutender Klimafaktor. Deswegen sind diese Ansätze so wichtig für die Zukunft. Aber sie werden nicht reichen, um die Treibhausgasemissionen der Bauindustrie stark zu verringern. Andere Maßnahmen müssen dazukommen. Mehr Beton recyceln, alternative Baumaterialien verwenden, zum Beispiel Holz. Franz May von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe beschäftigt sich schon länger mit den Versuchen, so zu bauen, dass weniger Treibhausgase frei werden. Neue Zementmischungen, die einen geringeren CO2-Fußabdruck haben, könnten vielleicht ein kleiner Baustein sein, sagt er. Aber
der gigantische weltweite Zementverbrauch, den wir haben, wird man mit solchen Spezialzementen sicherlich nicht abdecken können.
Das gilt auch für den Zementersatz aus CO2 und Magnesium aus dem Meerwasser. So einfach wie Brent Constance es sich 2009 vorgestellt hat, konnte er dann nicht in der nötigen Qualität hergestellt werden. Das soll erst im Frühjahr 2022 mit einem elektrochemischen Verfahren gelungen sein, glaubt man einer vorab veröffentlichten, aber noch nicht abschließend begutachteten Arbeit aus der Columbia University in New York. Die Firma Calera hat jedenfalls längst das Handtuch geworfen. Brent Constance hat sie verkauft und eine neue namens Blue Planet Systems gegründet, denn er hat wieder eine tolle Idee. Jetzt will er Betonabfälle aus abgebrochenen Gebäuden mit CO2 anreichern und daraus ein angeblich fast klimaneutrales Material für den Straßenbau gewinnen.
Klimafaktor Bauindustrie und eine inzwischen gar nicht mehr so revolutionäre Idee. Helmut Nordwig hat berichtet. Und wenn Sie jetzt eine Idee, einen Vorschlag haben für unsere Reihe, was wurde eigentlich daraus? Schreiben Sie uns eine E-Mail an tolleidee@deutschlandfunk.de. Und damit Zeit für die Wissenschaftsmeldung. Heute von Michael Stang inklusive dem Stand beim Thema aktuelle Zoonose.
Das Robert-Koch-Institut RKI empfiehlt bei einer Infektion mit Affenpocken eine Isolation von mindestens 21 Tagen. Darüber hinaus sollten sich auch Kontaktpersonen dringend in Quarantäne begeben, ebenfalls für 21 Tage. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und RKI-Präsident Lothar Wieler haben die Empfehlungen heute Mittag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz vorgestellt. Sie sehen so gute Chancen, das Ausbruchsgeschehen in den Griff zu bekommen und den Erreger zu stoppen. Und zwar, wie Lauterbach sagte, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Es handle sich nicht um den Beginn einer neuen Pandemie. Laut RKI-Präsident Wieler sind Stand heute Vormittag in Deutschland 5 Fälle mit Affenpocken an das RKI übermittelt worden. In Köln gibt es nach Angaben der Stadt zudem weitere 3 bestätigte Fälle. Für den Fall einer weiteren Ausbreitung in Deutschland sind laut Gesundheitsminister Lauterbach bis zu 40.000 Dosen des Pockenimpfstoffs Imvanex bestellt worden. Ein Softroboter entkommt einem Labyrinth. Ein Team der North Carolina State University hat einen Spirelli-Nudel-ähnlichen Roboter gebaut. Das Gebilde besteht aus einem verdrehten Streifen Flüssigkristall-Elastomer. Es setzt sich auf warmen Oberflächen in Bewegung und kann sich dabei aus komplexen Umgebungen herausnavigieren, heißt es im Fachblatt PNAS. Ein solch einfaches Soft-Robotik-Prinzip ohne Steuerungstechnik ermöglicht also eine Fortbewegung nur durch physische Intelligenz und Energie aus der Umwelt. Manche Salamander können fliegen. Zumindest ist die in den USA heimische Art Aneides vagrans in der Lage, beim Sprung von einem Baum zum anderen ihren Fall durch gezielte Bein- und Schwanzbewegungen in die angepeilte Richtung zu lenken. Dabei bremsen die Schwanzlurche den Sturz um bis zu 10%, berichtet ein Team der Universität von Südflorida im Fachblatt Current Biology. Experimente im Windkanal zeigten, dass die Tiere ähnlich wie Fallschirmspringer ihre Haltung kontrollieren und dadurch gezielt vorwärts oder in einer Kurve gleiten können. Sprache bedingt Erfolg. Millionen Schulkinder in weiten Teilen Afrikas südlich der Sahara sitzen schweigend in Klassenzimmern, da sie Schwierigkeiten haben, dem Unterricht zu folgen. Der Grund? Die meisten Bildungssysteme sehen vor, dass Fächer wie Mathematik oder Naturwissenschaften ausschließlich auf Englisch unterrichtet werden. Daten aus 9 afrikanischen Staaten zeigen, dass vielen Kindern jedoch grundlegende Englischkenntnisse fehlen. Eine ungewohnte Unterrichtssprache verschlechtert demnach die Bildungschancen, vor allem von Mädchen, da diese häufig zu Hause helfen müssen und nur wenig Gelegenheit zum außerschulischen Englischlernen haben, heißt es in einem Bericht der britischen Regierung. Die Corona-Gefahr im Fitnessstudio ist größer als gedacht. Fitnessstudios stehen bereits länger im Verdacht, eine wichtige Rolle bei der Übertragung des Coronavirus SARS-CoV-2 zu spielen. Wie groß der Ausstoß von Aerosolen während einer körperlichen Anstrengung tatsächlich ist, hat ein Team der Universität der Bundeswehr München untersucht. Demnach steigt die Emission bei einer geringen Belastungsintensität zunächst moderat an. Bei hohen Belastungen kommt es jedoch zu einem exponentiellen Wachstum, heißt es im Fachblatt PNAS. Bei den Tests betrug die Aerosolemission im Ruhezustand durchschnittlich 580 Partikel pro Minute. Bei maximaler Belastung stieg sie jedoch auf durchschnittlich 76.200 Partikel pro Minute an. Trainierte Probanden stießen zudem signifikant mehr Aerosolpartikel aus als untrainierte Teilnehmende.
Sternzeit, 24. Mai. Hoffnung auf einen schönen Winterkometen. Vor 2 Jahren zierte Komet Neowise die Sommernächte. Wer das helle Objekt mit schönem Schweif verpasst hat, kann nun auf Januar und Februar des kommenden Jahres hoffen. Da steht der Komet ZTF am Himmel. Kometen werden in der Regel nach ihren Entdeckern benannt. Neowise bezieht sich allerdings auf ein Weltraumteleskop, das den Kometen bei einer Himmelsdurchmusterung erwischt hat. Und ZTF mit T, nicht D, steht für Zwicky Transient Facility. Vom berühmten Palomar Mountain aus sucht das Team nach veränderlichen Objekten am Himmel, vor allem nach Supernova-Ausbrüchen. Als Beifang ging nun dieser Komet ins Netz. Dass er Ende Januar 2023 hoch am Nordhimmel stehen wird, ist klar. Offen ist noch, wie hell der Komet dann ist. Bei seiner Entdeckung Anfang März war er noch 700 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, dafür aber überraschend hell. Sofern dies nicht an einem vorübergehenden Helligkeitsausbruch lag, etwa durch das Freisetzen von viel Gas und Staub, verspricht ZTF ein schönes Schauspiel zu bieten. Anfang Februar des nächsten Jahres zieht er in nur gut 100-facher Monddistanz an der Erde vorbei und steht dabei nahe dem Polarstern. Komet ZTF könnte mit bloßem Auge zu sehen sein. Aber Kometen, diese Brocken aus Eis und Staub, sind häufig unzuverlässige Zeitgenossen. Schon manch vermeintlicher Superkomet enttäuschte, während andere plötzlich groß auftrumpften. Mit etwas Glück verzaubert im nächsten Winter Komet ZTF die kalten Nächte.
Das war es für heute von Forschung aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage danke für Ihre Zeit. Und gleich in Wirtschaft und Gesellschaft: Ölpreis, russisches Erdgas und die Stimmung deutscher Unternehmen. Die Wirtschaft in der Klemme des Ukraine-Kriegs.